Verlauf und Wert der Evangelienkritik. Bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts kannte die Christenheit noch keinerlei Neigung zu einer Beschäftigung mit der geschichtlichen Jesusgestalt. Erst als ein einflussreicher Schriftsteller vom Range Lessings, der sich außerhalb biblischer Fachkenntnisse einen Namen gemacht hatte, die Gewissensfrage vom geschichtlichen Jesus aufwarf, durften fortan auch kirchliche Beamte, die auf den Kanzeln Gottes Wort verkündigten, ihrer persönlichen Überzeugung Raum geben und innerhalb der Kirche ungestraft glauben, was früher die Ketzer glaubten. Im Rahmen vornehmlich protestantischer Fakultätstätigkeit bildete sich eine durchaus schöpferische Arbeit am evangelischen Jesusbilde heraus, die sogenannte Leben Jesu Forschung. Punkt 1. Ein erstes Stadium umfasst die Arbeit vor Strauß und außer Strauß, die dazu führte, in Jesus vor allem einen Weisheitslehrer von unvergänglichem menschlichem Werte zu erblicken. Der unerschöpfliche Erfahrungsinhalt der Bibel versagte sich auch den damals mächtig sich erhebenden Ansprüchen einer selbstständigen Altertumswissenschaft nicht. So konnte ein gelehrter, sprachgebildeter Forscher wie Wilhelm Martin Leberecht die Wette, um den wichtigsten unter ihnen zu nennen, Theologe bleiben. Er und seinesgleichen erkannten in der kritischen Sichtung der Texte die oberste Pflicht evangelischer Bibelauslegung. Die zweite Stufe wird durch David Friedrich Strauss herbeigeführt. In seinem ersten Leben Jesu 1835 fragte er sich, ist der Begriff des Mythos schon umfassend genug auf die Erklärung der Evangelien angewendet? Das hatte die Ausbildung des mythologischen Standpunktes für die Betrachtung der evangelischen Geschichte zur Folge. Es gab einen mysteriösen, geheimnisvollen, okkulten Jesus, der auf seine Weise geschichtlich war. Und es ist wissenschaftliche Pflicht geblieben, gerade diesen mythischen Christus in seinen irdischen Zügen zu erforschen. Eine dritte Stufe entfaltete sich mit der Evangelienkritik der Tübinger Schule, deren Endergebnis die Loslösung des vierten Evangeliums von den drei ersten war. Aus diesen letzten begann eine dem Spätjudentum eigentümliche Erscheinung hervorzuragen, die Apokalyptik. Waren bis jetzt allgemein Begriffe wie Weisheitslehrer oder Mythos für die Gewinnung des Jesus-Typus leitend gewesen, so näherte sich nun die wissenschaftliche Beobachtung dem persönlichen Charakterzug. Der Forschung selbst wurde das auf dieser dritten Stufe noch nicht bewusst. Die Untersuchungen über Eschatologie und messianisches Selbstbewusstsein waren aber unerlässliche Vorarbeiten für die Gewinnung des Jesusbildes sowie des Bildes von seinem Gotte unter dem Gesichtspunkt der Freiheit oder Gebundenheit ihres beiderseitigen Willens. Die vierte Stufe der Leben-Jesu-Forschung beginnt genau mit dem 20. Jahrhundert. Sie treibt in der Hauptsache literarische Formgeschichte, wobei jedoch das Personalproblem der Jesusgestalt sich zusehends an die Spitze aller synoptischen Forschungen setzte. Es handelt sich, sieht man nun ein, gar nicht so sehr darum, ob und wie weit die Gedankenwelt der Synoptiker vor der unsrigen bestehen kann. Mag sie auch gänzlich des Wertes entbehren, wenn wir nur selbst nicht der Täuschung verfallen, etwas für synoptisch zu erklären, was jene drei Evangelisten weder wussten noch wollten. Das Ziel, sich in der Struktur jener drei Schriften schließlich doch auszukennen, wurde in den letzten 25 Jahren erreicht, aber eben um den Preis, dass es um die historische Gewissheit im großen Geschehen zu sein schien. Punkt 2. Wir sind der Meinung, dass jene vier von uns aufgezählten Stadien, die alle scheinbar negativ verliefen, eine positive Kehrseite besitzen in einem unverkennbaren psychologischen Befunde. Erstens, der Christus Lessings stellt zweifellos eine ernste psychologische Bejahung dar. Er fasst Jesus als Charakter. Zweitens, zielte die Leistung von David Friedrich Strauss darauf ab, der jesuischen, von Jesus herrührenden Glaubenswelt einen weltwesentlichen Hintergrund zu gewähren. Als Beispiel sei nur der eine Satz aus der Schlussabhandlung seines ersten Leben Jesu erwähnt. Zur Idee im Faktum, zur Gattung im Individuum will unsere Zeit in der Christologie geführt sein. Eine Dogmatik, welche im Locus von Christo bei ihm als Individuum stehen bleibt, ist keine Dogmatik, sondern eine Predigt. Damit ist das vielleicht Wichtigste durch das verflossene Jahrhundert am weitesten tragende Wort zur gesamten Reihe der Aufgaben gesagt, in die auch wir auf unsere Weise eintreten. Drittens wurde zu Ende des vorigen Jahrhunderts die Gefahr überstanden, die in der Übertreibung des mythischen Prinzips drohte. Ohne die zweite Stufe zu beseitigen, wurde jetzt das Mythosproblem in die historische Jesusgestalt zurückverlegt und in ihren persönlichen Grenzen befestigt. Damit wechselte das historische Problem erst recht in ein psychologisches über. Ob eschatologisch oder nicht eschatologisch, hieß nun tatsächlich so viel als betonter Wille und entspannter Wille. Viertens führte dann die scheinbare äußerste Verneinung eine weitere Bejahung herbei, als die literarische Kritik in ihrem Abschluss das Jesusbild der Urgemeinde zu zeichnen begann. Die Vie de Jesus von Ernest Renan schilderte wirklich nach den Ergebnissen der damaligen Forschung einen lebendigen Jesus. Renan erkannte mit den Augen des Künstlers, dass in den Evangelien eine seelische Wirklichkeit gegeben sei und vermochte sie für die gegenwärtige Zeit auf einen bildhaften Ausdruck zu bringen, Also, dass man Jesus vor sich sah. Zu Unrecht schmälert seine Bedeutung im Großen der Zoll, den er der Pariser Romantik der 50er Jahre nicht ohne ironischen, ja zynischen Einschlag entrichtet hat. Gegen den mythischen Wind, den Strauß entfacht hatte, hielt Renan die Form des Lebensbildes aufrecht, die mit dem Grundriss des Markus-Evangeliums heute noch den Ausgangspunkt aller Untersuchungen über die Evangelien zu bilden hat. Damit hat er aber weit mehr den Historiker in sich wirken lassen als den Dichter, als welchen sich am unzulässigen Orte betätigt zu haben, man seinem berühmten Buche, wie uns scheint, gedankenlos immer noch vorhält. Punkt 3. Außer diesen bloß mittelbaren Beziehungen der Leben-Jesu-Forschung zu einer psychologischen Untersuchungsmethode finden wir eine solche, merkwürdig klar und tapfer bereits angewendet, in einem der ältesten Versuche dieser Art, der von dem jungen Hegel noch aus dem Ende des 18. Jahrhunderts stammt. Nach ihm wäre das Wichtigste, was Jesus vollbracht habe, gewesen, dass er die Aufhebung des gesetzlichen Standpunktes vollzogen habe. Damit sei die Religion von der herabwürdigenden Bestimmung befreit, einfach ein Mittel der Moral zu sein. Geboten, die einen bloßen Dienst des Herrn, einen Gehorsam ohne Freude, ohne Lust und Liebe verlangten, stellte Jesus das ihnen gerade entgegengesetzte, einen Trieb, sogar ein Bedürfnis des Menschen gegenüber. Die Ergänzung, die Jesus den bürgerlichen Gesetzen und Pflichten gab, war nicht die, dass er sie als Gesetze und Pflichten bestätigte, aber als Triebfeder reine Achtung für sie forderte, sondern Jesus zeigt vielmehr Verachtung gegen sie, und seine Ergänzung ist ein Geist, der kein Bewusstsein für Pflichten und Rechte hat. Die Strafe steht unter einer Bestimmung und hat eine Seite, von welcher sie mit ihrer Bedingung eine höhere Sphäre über sich hat. Gesetz und Strafe kann in der Versöhnung des Schicksals aufgehoben werden. Das Schicksal hat vor dem strafenden Gesetz in Ansehung der Versöhnbarkeit das voraus, dass es innerhalb des Gebietes des Lebens sich befindet. Das Leben kann seine Wunden wieder heilen. Das Gefühl des zerstörten Lebens muss eine Sehnsucht nach dem Verlorenen werden. Dies Gefühl des Lebens, das sich selbst wiederfindet, ist die Liebe, und in ihr versöhnt sich das Schicksal. So ist das Schicksal nichts Fremdes wie die Strafe, es ist das Bewusstsein seiner selbst, aber als eines Feindlichen. Vergebung der Sünden ist daher unmittelbar nicht Aufhebung der Strafen, nicht Aufhebung des bösen Gewissens, sondern durch Liebe versöhntes Schicksal. Mit diesen Anschauungen, die er schon in der Phänomenologie, besonders aber in seinem früheren Leben Jesu von 1795 niederlegte, errichtete Hegel hochragend eine Signalstange für die psychologische Beurteilung der Evangelien. Sie sendet über den Kopf der ganzen seitherigen Fachstudien, also über arbeitsvolle und erfolgreiche 130 Jahre hinweg, den Befehl zu einer seelenkundlichen Beleuchtung der geschichtlichen Jesusgestalt. Renan und Hegel haben mehr noch als alle anderen einer Betrachtungsweise die Bahn geebnet, wie sie auf diesen Blättern sich entfalten möchte, den persönlichen Jesus anzusehen als ein beseeltes Bild geschichtlichen Lebens. Behutsam tastete sich diese freie Einfühlung am Geländer der Überlieferung vorwärts. Die bloße Scherbe wächst sich zum Denkmal aus. Auf dem Bruchstück nehmen wir den Lebendigen wahr.